entscheide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast, die 18. Ausgabe an einem bei mir zumindest warmen Donnerstagabend. Hallo Jonas.
Hallo, ja, hier auch. Wetterbombe.
Ich komme ja hier frisch vom Fußball, hab Muskelkater gleich mitgebracht, aber jetzt ist quasi die dritte Halbzeit.
Ja, ich komme auch frisch vom Fußball. Ich habe auf dem Sofa gelegen und Euroleague geschaut.
Richtig. Und zwar bei
einem Internet-Streaming-Anbieter, den es als App gibt.
Fußballstreamslive.com.
.ru. Nee, auf der Zone. War positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich habe Champions League die Woche noch nicht auf The Zone verfolgt, weil die gängigen Spiele ja auf Sky waren. Aber The Zone haben auch jetzt eine Konferenz, die sogenannte Goal Zone, und haben es endlich mal hinbekommen, eine Konferenz zu machen, wo es nur einen Kommentator gibt und einen, der die Überleitung zwischen den Spielen macht.
Also es gibt einen Kommentator pro Spiel, nicht wie bei Sky, genau. Einen für die für die Konferenz und einen fürs Einzelspiel, sondern es gibt einfach nur einen.
Genau, es gibt einfach nur einen.
Beziehungsweise Pärchen sind es, oder? Immer bei denen.
Ja, genau. Lutz Pfannenstiel ist heute zum Beispiel.
Ah. Hat er die Welt bereist, hieß man ja. Ja.
Und das finde ich sehr angenehm, muss ich sagen.
Das ist ja das, was ich schon seit Jahren sage, dass es so einfach wäre, das ist das einzige Hindernis, das mir eingefallen ist, warum es nicht möglich sein kann im Jahr 2018, dass sich ein Zuschauer noch nicht seine eigene Konferenz zusammenstellen kann.
Ja, das ist immer noch fraglich, warum, ja.
Sogar Telekom konnte das vor, wann hatten die mal die Rechte?
Ja, vor längerer Zeit.
X Jahren.
Ja.
Und selbst die haben das hinbekommen. Naja. Wir haben noch ein paar kleine Sachen vorab. Wir haben unsere Hörer aufgefordert, doch beim Kicker-Manager-Spiel mitzumachen, weil wir das auch getan haben. Und für alle, die tatsächlich dort auch mitmachen, ihr seid mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor unserem Team.
Mit absoluter Sicherheit.
Weil wir können, glaube ich, sagen, dass von unserem Team sich nach dem ersten Spieltag ungelogen Minimum die Hälfte der Stammelf verletzt hat.
Ja.
Ist er immer verletzt?
Nach den ersten beiden auf jeden Fall, ja. Aber das Lazarett lichtet sich.
Ah. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr reingeschaut. Wie stehen wir denn so da? Haben wir da irgendwie noch... Ich bin da ein bisschen faul gewesen, muss ich zugeben. Habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Habe mich auch noch nicht erkundigen können, wie denn jetzt so genau die Punkte vergeben werden. Aber sind wir gut, oder?
Nee. Also gut, sind wir nicht. Ich habe jetzt nach dem letzten Spieltag auch nicht reingeguckt. Wollte ich morgen machen, um halt zu gucken, weil ja unter anderem Pulisic jetzt zurück ist.
Aha.
Um ihn wieder reinzubringen.
Der Wunderjunge.
Der Wunderjunge. Weltklasse-Tor. Dienstag muss man sagen. Den muss man erstmal machen. Ja, aber...
Habe ich nicht gesehen.
Wenn man besser sein möchte als wir, sollte man sich unser Team angucken und konsequent auf andere Spieler setzen.
Genau.
Weil, ich sag nur mal, Pavlenka, Rekik, Brünnlarsen, Pulisic, Coman, alle verletzt.
Ja. Ich glaube, wir hätten schon vorne mitgespielt. Ich hätte uns da in den Top 50 gesehen. Aber wie unser Trainer Pele Wollitz schon mehrfach vor der Presse betont hat, das fehlt einfach das ganze Glück hier ein bisschen im Kicker-Manager-Spiel.
Ja, man muss halt auch sagen, die ganze Liga spielt ja auch unfair gegen uns.
Ja.
Also da wird nur getreten. Also das muss man ja auch. Also ich fordere da auch von den Schiedsrichtern einen gewissen Schutz unserem Team gegenüber.
Das hast du damals schon gesehen, als wir das erste Mal ein Team angemeldet hatten und Hünemeyer da gesperrt wurde. Das war natürlich... Das war nix. Apropos Hünemeyer...
Er spielt wieder in Deutschland.
Ja, keine Ahnung, wie ich die Überleitung jetzt tatsächlich hinkriege. Ich habe zwei kleine Dinge, die uns ein treuer Hörer der Sendung eingereicht hat. so indirekt eigentlich. Das eine ist, wir haben einen neuen, ja, ich sag mal, vom Namen her Superstar in Deutschland. Bisher unentdeckt. Ist aber schon ein bisschen älter, ist jetzt glaube ich 26, und zwar der liebe Bentley Baxter Bahn. Und falls ihr euch jetzt fragt, ob das eine Mischung aus einem Auto, einem Scanner von Scooter und einem öffentlichen Transportmittel ist, nein, Bentley Baxter Bahn ist ein deutscher Fußballspieler. Der steht momentan beim Halleschen FC unter Vertrag. Vielen Dank, Joey, für die Einsendung. Wahrscheinlich momentan im deutschen Fußball oder Profifußball, oder? Halle spielt doch dritte Liga.
Dritte Liga, ja.
Im deutschen Profifußball, wahrscheinlich der beste Name.
Das glaube ich auch, ja. Ah. Zumindest solange, bis das Gegenteil bewiesen wird.
Ja, also gerne, falls ihr noch andere sensationelle Namen habt. Ich muss auch ehrlich sagen, das stellt sogar Keanu Staude in den Schatten.
Prinz Owusu, oder wie heißt er?
Prinz Osei Owusu. Owusu, ja. Entschuldigung, Prinz Osei Owusu. Wer hieß noch Osei mit zweitem Namen?
Sami Kufur.
Samuel Osei Kufur, also eigentlich die besten Spieler der Welt. Ja, also Bentley Baxter Bahn, Grüße an ihn. Spielt momentan beim Halleschen FC. Und
HFC war ja schon immer ein Sprungbrett.
Der HFC, kann man sagen. Für unzählige alle Spieler.
Ja.
Und dann hat der gleiche Hörer, mit dem habe ich gestern zusammen Fußball geschaut, und ihm ist tatsächlich was aufgefallen. Er hat einen schönen Satz gesagt, den ich dann gerne zum Champions-League-Auftakt hier so unkommentiert stehen lassen möchte. Und zwar hat er beklagt, dass es ja an Menschenrechtsverletzung grenzt, dass in Pilsen Heineken-Werbung gezeigt wird an der Bande. Und ich finde, er hat recht.
Ich möchte es auch unkommentiert stehen lassen. Also, ja, da ist nichts zu sagen. Das ist selbsterklärend.
Also, es ist es ist was Wahres dran. Man kann es nicht sagen. Also, da wird...
Absolut.
Und diese Blüten treibt der moderne Fußball. Und da regen sich alle auf über Ablösesummen, über Rot für Cristiano Ronaldo. Nee, die wahren Skandale laufen auf viel kleineren Fußballbühnen und trotzdem in Europa. Und alle schauen weg. Alle schauen weg. Aber der Gegenpressing-Podcast gibt den Unterdrückten eine Stimme.
So. Das war schön gesagt. Und apropos Rot für Cristiano Ronaldo, ich habe gestern, eine habe ich dir
Skandal, sage ich dir.
Also 4 oder 5 Push-Benachrichtigungen, Eilmeldung, Rot für Cristiano Ronaldo. Was soll das denn?
Habe ich auch bekommen. Ich glaube vom Kicker und 2 anderen. Ja, insgesamt 3. Ja,
Sky Sport auf jeden Fall noch, oder diese Sky-App.
Die habe ich schon lange nicht mehr drauf. Das ist mir ein zu großes Drama. Ich habe auch die nicht mehr. Ich hatte die mal auf WhatsApp abonniert. Kann ich auch nicht mehr. Ist dramatisch schlecht. Also wirklich, das ist schon manchmal kein Clickbaiting mehr. Das ist schon einfach nur noch traurig. Ist nicht mehr mein Fußball. Aber da kommen wir auch später dazu, glaube ich. Hast du noch was vorab?
Oh ja, ich habe diesmal ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe mal deinen Part quasi übernommen.
Na gut, ich habe es jetzt auch nicht kurz gehalten.
Also ich möchte als erstes mal an unsere letzte Folge anknüpfen. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Peter Neururer in der MLS im Gespräch.
Ist er immer noch?
Mittlerweile mit einem zweiten Angebot.
Ja, ja, und zwar von dem Club, von dem deutschen oder diesem halbdeutschen San Jose Earthquakes, oder war der zweite
Club? Genau, war der zweite Club, kam gerade gestern oder vorgestern.
Von Sigi Schmid, Trainer entlassen. Ja. Aus Tübingen geboren, Sigi Schmid.
Ja. Ich meine, es ist klar, dass ich einen Peter Neururer für Angebot nicht retten kann. Ist ja klar.
Das fand ich den schönsten Satz in allen Berichten, dass Peter Neururer offensichtlich gesagt hat, er höre sich alle Angebote an. Klar. Er kann ja immer noch absagen. Klar. Absagen kannst du immer. Ja. Heißt bei absagen kannst du immer.
Aber der Porsche Cayenne wurde schon gesichtet in Chicago und in San Jose. Also würde schon in Verhandlungen sein.
Ja, genau, der Porsche Cayenne, den er sich von einem Freund ausgeliehen hat, um da vorzufahren. Nur damit im Hintergrund André Breitenreiter einen Vertrag unterschreiben kann.
Richtig. Ja, dann möchte ich mal 2 Buchtipps raushauen. Hab Bibliothek aufgestockt. Das erste Buch.
Das macht man doch heutzutage mit einem E-Reader.
Nee, ich bin da noch Papiertyp. Ich brauche was in der Hand. Ja, Fäuste fahren Fankultur, die Rückkehr der Hooligans.
Was? Fäuste fahren Fankultur. Die Rückkehr der Titel? Das hört sich an wie so ein Vox-Film.
Nee, RDL 2.
Die Killerbienen sind zurück.
Die Killerbienen.
Die Rückkehr der Killerbienen.
In der Hauptrolle Ralf Möller. Ja.
Als Helikopter-Shuttle-Service-Pilot Sven Hansen.
Und Heino Fähr spielt den Einsatzleiter der Polizei. Ja,
und Veronika Ferrer spielt irgendeine Frau, die verlassen wird.
Ja. Herausgeber Rico Gebhardt ist tatsächlich ein ganz gutes Buch von 2017, also relativ aktuell. Und da haben mehrere Leute was geschrieben. Man hat es ja jetzt, ja, zuletzt in Chemnitz, relativ aktuell, wie Hooligans jetzt auch außerhalb vom Stadion wieder vermehrt auftreten.
Ja, und hört man ja immer öfter. Echt, ne?
Und es ist tatsächlich echt ganz interessant. Also sind so mehrere kleine Beiträge von Leuten, die das Thema so aus unterschiedlichen Richtungen beleuchten. Mhm. Also auch so, wie die Vernetzung ist, auch europaweit.
Wie kamst du drauf?
Und diese Amazon hat mir das vorgeschlagen.
Ah, okay, gut.
Als Buch. War, also ich fand es echt ganz gut, ist zu empfehlen. Also. Und das zweite Buch, ja, gut, ich meine, wer das noch nicht im Schrank hat, der sollte sich schämen. Von Braunschweig bis Johannesburg, die Autobiografie von Rolf Töpperwien.
So. So, liebe Freunde. Und ich klage alle an, die das nicht im Schrank haben, inklusive mich.
Absolut. Und ich habe es noch nicht durch.
Ach, aber das, ich hab da schon muss man mehrere, tatsächlich zweimal in die Hand nehmen, bevor man es durchgelesen hat.
Ja, ja, ja. Also das ist
leichter Schinken.
In einem Rutsch nicht machbar. Also auch vom Kopf her nicht.
Aber ich habe noch... Ach so, sorry, ja.
Ich habe zwei Sachen mitgenommen bis jetzt. Also einmal hat Rolf Töpperwien meinen Heimatkreis schon mal besucht.
Das, oh, ist ja besser als der Papst.
Erwähnt er lobend. Und, was tatsächlich ganz interessant ist, Töppi hat 1444 Spiele kommentiert und Berichte drüber gemacht und sowas und hat nur 23 torlose Remis gesehen.
Oh, das ist tatsächlich.
Also lustig. Quasi die eingebaute Torgarantie.
Ich habe auch noch ein anderes Buch mir auf dem Zettel, das ist schon ein bisschen älter, ich habe den exakten Titel nicht mehr parat, da geht es so ein bisschen um den Niedergang des Fußballs und Kommerzialisierung und Modern, das ist auch glaube ich relativ bekannt, ich komme gerade nicht auf den Namen, vielleicht kann ich es nachher noch kurz ergoogeln, wenn wir mal Zeit haben, wenn du irgendwas redest und ich nicht zuhören muss. Ja.
Ja, und ich habe eine Sache noch. Das ist mir vorhin aufgefallen. Ist im Team Gegenpressing sind einschließlich heute noch 3 Plätze frei. Und sprich, du hast im November quasi 2 Ehren. Zum einen können wir ja schon mal verraten, im November nehmen wir mal wieder zusammen auf.
Richtig.
Sprich, du darfst mich beherbergen. Das ist ja auch schon mal eine sehr große Ehre.
Boah.
Und zum Zweiten schließt du da quasi auch Team Gegenpressing ab.
Ja, wir schließen ja zusammen Team Gegenpressing ab, Jonas. Ich weiß, es ist klar, fällt es immer auf mich zurück, aber es ist immer ein Teamerfolg. Ja? Die Leute im Hintergrund, ja. Zum Beispiel du, ihr macht ja da auch viel. Also.
Ja, aber ich lasse dir quasi die Ehre des letzten Spielers.
Das ist sehr, es zeugt von Größe. Es zeugt von
des
Größe.
Des letzten Puzzlestücks.
Mosaiksteinchen in dieser absoluten Topmannschaft. Ja, apropos, fällt auch noch kurz was ein, was ich gerne dir erzählen möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das angekündigt hatte. Ich habe vor längerer Zeit mal durch Zufall ein schönes Stück Fußballgeschichte ersteigert, das mich diese Woche tatsächlich erreicht hat. Und zwar ein Stück vom Originalnetz des 7:1 von Deutschland gegen Brasilien bei der WM 2014.
Oh.
Und zwar das Netz, auf das die Deutschen mehr Tore geschossen haben. Ich glaube, in der ersten Halbzeit nehme ich dann an. Ja, erste Halbzeit.
Ja, müsste erste Halbzeit genau. Sein.
Dieses ein klitzekleines Stück, ein Knoten mit vier kurzen Stücken Seil habe ich ersteigert, damit auch etwas Gutes getan, nämlich damit hat man für Kinder in Favelas quasi gespendet und hat dafür dann ein Stück Tor bekommen. Und das habe ich jetzt, diese Woche hat es mich tatsächlich erreicht.
Ja, das ist doch was Schönes.
Das ist was Schönes und ich weiß noch nicht, ja, wo ich es hinhänge. So groß ist es ja nicht. Aber es hat mich sehr gefreut. Ich glaube, das ist was, also das hat mich so nicht übermäßig total gefreut, weil ich wusste ja sowieso, dass es irgendwann kommt. Aber ich glaube, das ist so ein Stück Fußballgeschichte, von dem man tatsächlich noch lange was hat, das sich immer gut macht in Wohnungen.
Ja, ich sag mal, in 20 Jahren dann, wenn wir im Podcast alles erzählt haben, es einfach nichts mehr gibt, übergibst du das sicherlich feierlich dem DFB-Museum in Dortmund.
Dann übergebe ich es, nach 20 Jahren Podcast übergebe ich es feierlich unserem fünften Hörer. Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Oder wir machen dann einen Sonderpodcast, in dem wir einen Podcast lang nur das Netz zeigen.
Ja, ein Webcast.
Ein Webcast. So, hast du noch was?
Nee, ich bin durch.
Ja, ist gut. Weil dann kommen wir jetzt eigentlich zum Kultspieler.
Und ich bin gespannt.
Der Kultspieler ist heute auf der einen Seite sehr, sehr leicht zu erraten, auf der anderen Seite, gerade weil er eigentlich so leicht zu erraten ist, muss ich es dir ein bisschen schwerer machen.
Immer wenn du diese Fallhöhe einbaust, habe ich den nicht erraten.
Ja, ich sag mal so, wenn ich will, wirst du ihn erraten. Aber ich will jetzt am Anfang noch nicht. Es kann aber sein, dass du ihn trotzdem total schnell errätst. Aber wir probieren es einfach mal aus. Ich kann dir auch gar nicht so viel zu ihm sagen, aber, also ohne, dass ich es verraten würde. Deswegen, ich sag dir schon mal nicht sein Land, aus dem er stammt. Also er stammt nicht aus Deutschland. Und er ist Abwehrspieler, das kann ich dir verraten. Und er ist am 10. März 1969 geboren. Dann hat er in seinem Heimatland in der Jugend gespielt und ist dann aus seinem Heimatland als erste Station in Europa, das Land war nicht in Europa, nach Europa gewechselt und zwar 1990 zu Xamax Neuchâtel in der Schweiz und hat dort tatsächlich 4 Jahre gespielt, 85 Spiele, immerhin 9 Tore für einen Abwehrspieler. Und nach 4 Jahren, 1994, ging es dann an die Weser zum glorreichen Werder Bremen. Und auch dort hat er 4 Jahre gespielt mit 98 Spielen und nur 3 Toren. Und 98 ging er dann weiter zum 1. FC Kaiserslautern, wo er tatsächlich 7 Jahre verbracht hat. Nur um dann 2005 nochmal zum 1. FC Saarbrücken zu wechseln. Da hat er aber nur 4 Spiele gemacht und seine aktive Spielerkarriere dann beendet.
Es ist aber nicht Hani Ramsi.
So. Ich mach einfach mal weiter. Vielleicht kommst du ja drauf.
Eventuell. Ja. Ich gebe mir Mühe.
Also, der Spieler ist dann direkt in die Trainerschaft gegangen. Er hat dort mehrere Jahre trainiert und es ist Hani Ramsi. Ja, das war voll schwierig, weil ich wollte ihn unbedingt nehmen, auch wegen so ein paar Sachen außerhalb der Fußballkarriere. Aber es war so schwierig, ich hätte nicht gewusst, was ich noch sagen soll. Also, nee, aber wenn ich dann Ägypten noch gesagt hätte und wenn ich dann noch gesagt hätte, dass er 15 Jahre für sein Land gespielt hat und 124 Spiele gemacht hat,
Also allein die Kombo Bremen-Kaiserslautern.
Ja.
Weil ich hab von ihm, also eigentlich nicht von ihm, aber eine prägende Szene noch, er war damals quasi mitbeteiligt an dem Wechselfehler,
genau,
den Rehagel.
Der legendäre Wechselfehler.
Ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, war er der Spieler, der dann eine Verletzung gefaked hat.
Genau.
Um ausgewechselt zu werden, damit es wieder passt oder so, ne? Ja, und das habe ich im Kopf, deswegen ist diese Kombo Bremen, Rehagel, Ramsi, Kaiserslautern.
Genau, weil Rehagel hat ihn ja in Bremen trainiert und dann auch in Kaiserslautern, hat ihn dann geholt. Und genau, Hani Ramsi war der mit dem Wechselfehler, als, ich weiß gar nicht, wen er eingewechselt hat. Auf jeden Fall hat er den
Pascal Ojikwe.
Den vierten Vertragsamateur, glaube ich, war das. Oder, nee, oder der, nicht EU.
Nicht EU-Ausländer. Und das müsste Pascal Ojikwe gewesen sein, glaube ich.
Das kann sogar sein. Das müssen wir jetzt tatsächlich mal nachgucken. Ich schaue gerade mal nach. Genau, auf jeden Fall hat dann Hani Ramsi eine Verletzung vorgetäuscht und hat sich von Otto Rehagel sofort auswechseln lassen. Und hat dann auf der Bank, wurde noch gefilmt, wie er gelacht hat.
Ja, genau. Das ist so ein typischer DSF-Classics-Moment. Weißt du, diese Bundesliga-Classics. Das ist so ein typisch, und das hat sich mir eingebrannt.
So. Oh, im gleichen Spiel hat sich Michael Schönberg das Schienbein gebrochen.
Oh, das wusste ich nicht.
Ja. Oh, jetzt, das ist natürlich jetzt, also Pascal Ojikwe war schon wirklich stark. War schon wirklich, wirklich stark. Hut ab, Jonas. Das war tatsächlich der vierte. Aber jetzt ist die Frage, wer waren die anderen drei Nicht-EU-Ausländer auf dem Platz?
Okay, gut. Wir hatten Ramsi und dann Ojikwe.
Genau.
Ratinho.
Wow, ja, klar. Und auf den, also wenn du auf den dritten kommst, Ratinho hätte ich vielleicht auch noch, aber wenn du auf den anderen kommst, den habe ich tatsächlich noch nie gehört. Wenn du da drauf kommst.
Nee, den habe ich nicht auf dem Schirm. Also müsste ich. Nee, keine Ahnung. Sag.
Samir Ibrahim.
Nee, auch noch nie gehört. Das war vermutlich gleichzeitig Vertragsamateur und nicht EU-Ausländer.
Und auf jeden Fall nochmal zu Hani Ramsi. Oh, Gegner? Weißt du noch Gegner?
Nee.
Klaus Toppmöller. Mit Bochum.
Bochum. Ja, dann ja. Bochum.
Und Bochum hat 3-2 gewonnen und Bochums Trainer Klaus Toppmöller hat nach dem Spiel sofort bekannt gegeben, dass er keinen Protest einlegen wird.
Da zeigt sich auch der faire Sportsmann.
Ja.
Also da zeigt sich der faire Sportsmann in Klaus Toppmöller.
Ist wirklich so.
Verzichte da drauf.
Aber der Manager von Bochum, Klaus Hilpert, hat trotzdem darüber nachgedacht und hat gemeint, immerhin zählt ja auch die Tordifferenz.
Ja.
Und Harry Koch hat sich danach fürchterlich aufgeregt und hat gesagt, das ist typisch für Deutschland, wenn jemand einen Fehler macht, dann schlagen die anderen auch noch drauf und versuchen den maximalen Vorteil für sich daraus zu ziehen.
So nämlich, ne?
Ja. Finde ich auch. Danke Merkel, dass genau. Otto Rehagel Pascal Ojikwe eingewechselt hat. Super.
Ja, richtig. Aber das Tor hätte am Ende nämlich gefehlt.
So.
Dem Bochumann. Und dann wäre das Geschrei groß gewesen.
Ja, und eine krasse Geschichte, die ich tatsächlich verdrängt hatte, 2002, als er noch bei Kaiserslautern gespielt hat, wurde er wegen sexueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten auf Bewährung verurteilt. Weil er...
Das hätte ich auch nicht umschauen.
Ja, ich wusste, dass da was war. Und er hat nämlich wohl im August das Jahr vorher hat er in einer Gaststätte in Kaiserslautern eine fremde Frau sexuell genötigt und sie gewaltsam irgendwie gezwungen, ihn anzufassen oder ich weiß auch nicht genau. Also irgendwie sehr, sehr eklig. Und dann wurde er von Kaiserslautern suspendiert und es hieß ja, er wird kein Spiel mehr machen für Kaiserslautern. Und dann habe ich aber gesehen, dass er noch 3 Jahre lang...
20 Spiele gemacht hat.
Er war noch 3 Jahre danach bei Kaiserslautern. Und es war jetzt wohl so, dass das Opfer, also diese Frau, hat sich persönlich an die Öffentlichkeit gewandt und an den FCK und hat gesagt, also sie war übrigens FCK-Mitglied, und hat sich persönlich dort gemeldet und sich dafür eingesetzt, dass Hani Ramsi nicht suspendiert wird.
Strange Story.
Sie hat gesagt, er sei durch das Urteil genug geschädigt gewesen und Hani Ramsi hat dann dieses Geld, das er hätte zahlen müssen, an eine soziale Einrichtung gespendet oder hat einfach so Geld an eine soziale Einrichtung gespendet und durfte dann noch 3 Jahre da kicken. Das wird doch heute nicht mehr funktionieren, das wird doch heute nicht mehr gehen. Egal, ob das Opfer sagt, lass den doch, das wird doch nicht funktionieren.
Na, obwohl weiß ich nicht.
Niemals.
Also wenn du guckst...
Und auch zu Recht nicht.
Ja, absolut zu Recht. Aber wenn du guckst, im US-Sport, so im Football, Basketball, gibt's auch
relativ häufig
so Anschuldigungen und so. Ja, die schlagen, gibt's auch oft so versuchte Vergewaltigungen, all so ein Kram. Ist da oft Thema.
Ja, schon richtig.
Und Und die spielen trotzdem alle weiter.
Ja, gut, aber
Im Zweifel halt bei einem anderen Verein.
Wir sind aber in Deutschland. Halt, wir sind in Deutschland von Harry Koch.
Ja, genau.
Naja, auf jeden Fall, was macht Hani Ramsi heute? Er hat so eine Trainer-Odyssee ein bisschen hinter sich. War auch dieses Jahr tatsächlich, habe ich gelesen, im Gespräch als libyscher Nationaltrainer. Das hat sich dann aber zerschlagen. Also Libyen hat schon angekündigt, yo, der will's. Wurde aber dann doch nicht. Und jetzt ist er Co-Trainer seit August. Also ganz frisch, herzlichen Glückwunsch noch, Co-Trainer der ägyptischen Nationalmannschaft. Er hat aber schon letztes Jahr in einem Interview gesagt, er würde schon gerne mal, also sein Ziel ist, eines Tages Werder Bremen zu trainieren. Also er hat ja, offensichtlich, er hat auch so geschwärmt von Bremen, also er hat offensichtlich zu Bremen, obwohl er dort 3 Jahre kürzer war, also nur 4 statt 7 Jahren in Kaiserslautern, zu denen hat er irgendwie ein anderes Verhältnis. Oder er hat es halt einfach nur gesagt. Aber er gemeint, Bremen war einfach tipptopp. War ein bisschen kleiner als Kairo, wo er herkommt, aber.
Aber nur knapp.
Ja, aber
also sei im Prinzip vergleichbar. Genau, sei top. Ist im Prinzip vergleichbar. Ja.
Und Fun Fact: der Trainer, Haupttrainer von der ägyptischen Nationalmannschaft ist ein Mexikaner. Aguirre heißt der, glaube ich. Aber Fun Fact: wer auch zusammen mit Hani Ramsi noch Co-Trainer ist, ist Michel Salgado.
Wie kommt der dahin?
Keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Ich hab nicht den Hauch einer Ahnung, was der da will. Vielleicht kennt er den Trainer. Sprechen ja immerhin die gleiche Sprache. Vielleicht haben die irgendwie eine.
Ja, vielleicht hat der Mexikaner ja auch mal bei Real gekickt.
Boah, das wäre jetzt sehr nerdig. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir belassen es dabei, dass es total komisch ist, dass Michel Salgado Co-Trainer von der ägyptischen Nationalmannschaft ist. Weil es auch komisch ist.
Ja.
Gut.
Schön. Braucht man uns um ihn auch keine Sorgen zu machen.
Ja, aber mich hat das schon ein bisschen verwirrt. Also ich fand das schon, diese ganze, klar, das ist jetzt was 17 Jahre her, diese Geschichte, aber es ist trotzdem irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute genauso abgelaufen wäre. Kann ich mir nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht.
Wie gesagt, so 50-50. Also in Deutschland, ja, ich weiß ich nicht. Also in Deutschland vielleicht nicht. Aber so im Großen und Ganzen kann ich mir das schon noch vorstellen. Also es ist ja auch irgendwo komisch, dass das Opfer sich für ihn einsetzt.
Ja gut, ich, keine Ahnung. Das ist jetzt ganz dünnes Eis, darum zu spekulieren. Aber es ist,
ja, also
keine Ahnung.
Ich glaube, in so einem Fall, wenn sich selbst das Opfer dann für dich einsetzt, wäre es noch möglich.
Ja, aber...
Zwar schwieriger, aber ich glaube...
Aber ich finde die Begründung halt so, leider. Sie hat ja nicht gesagt, also wenn sie jetzt gesagt hätte, ach, das war ja gar nicht so schlimm, also jetzt mach doch da mal nicht so ein Drama draus. Das fände ich okay. Aber sie hat ja nicht gesagt, nee, das war nicht schlimm, sondern sie hat gesagt, ja, er ist mit der Suspendierung genug gestraft. Nee, was mit der Geldstrafe oder so, oder keine Ahnung. Bewährungsstrafe, sorry. Da ist er schon genug gestraft. Das ist das Argument. Und da muss ich sagen, boah. Ja.
Nee, finde ich, also, es wäre gut, wenn es heute nicht mehr möglich wäre.
Ja, hoffentlich. Sagen. Also, ich will, ja. Man muss da dann auch keine Hexenjagd machen, aber wenn jemand sowas tut, dann, und der Verein auch die Suspendierung ausspricht, meiner Meinung nach zu Recht, dann muss das halt auch aufrechterhalten werden. Du würdest dich doch heutzutage lächerlich machen. Als Verein.
Ja, was heißt Suspendierung zu Recht? Eigentlich hättest du den gleich rausschmeißen müssen.
Ja, das ist ja im Prinzip das Gleiche. Ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig, arbeitsrechtlich das durchzuziehen, weil das ja nicht während des Jobs passiert ist. Irgendwie, das sind ja dann in dem Moment auch normale Arbeitnehmer. Keine Ahnung. Einigen wir uns drauf, dass es hoffentlich heutzutage nicht mehr so ausgehen würde.
Ja.
Gut. Steile These. Habe ich dabei und ist viel Diskussionsgrundlage, beziehungsweise, ja, schauen wir mal, wie du dazu stehst. Meine steile These, die ich mitgebracht habe, ist, es gibt den klassischen Zweitligaspieler. Ich wollte...
Punkt.
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 Punkt. Ausrufezeichen. Ich wollte das tatsächlich schon länger mal als steile These mitbringen. Habe ich mir, glaube ich, sogar als eine unserer ersten Themen damals notiert. Das hat eine Weile gedauert. Aber jetzt gibt es natürlich wieder ein aktuelles Beispiel, nämlich unser aller Freund Simon Terodde, der in der zweiten Liga momentan, ja, es ist fast 4 Spieltage rum, aber er schießt schon wieder alles kurz und klein, so wie es vor ziemlich genau 2 Jahren, 3 Jahren, wann war das? Ne, 2 Jahren.
Ja, 2 Jahren.
Auch getan hat. Wie er aber in der ersten Liga halt überhaupt nicht getan hat und dort auch dann folgerichtig ausgemustert wurde und wenig Spielzeit gesehen hat. Und da hat's mich wieder gekratzt und weil ich die These schon lang habe, dass es gibt irgendwie so Spieler und ich weiß nicht warum, die in der zweiten Liga wahnsinnig gut funktionieren. Das sind meistens Offensivspieler, wahrscheinlich weil es da halt am offensichtlichsten ist oder weil es da am meisten auffällt. Und es gibt so Spieler, die, für mich war jahrelang das Beispiel Giovanni Federico, dein Dudes-Freund Giovanni Federico. Der war für mich...
Ich sag ja Gio.
Gio. Ja, Gio. Der war für mich immer so das beste Beispiel. Der hat immer, bei dem war es, glaube ich, 2 oder 3 Mal so, der hat in der zweiten Liga gekickt, ich glaube bei Bielefeld oder KSC, war da überragend in der zweiten Liga, ist dann hochgewechselt in die erste, nicht mal aufgestiegen, glaube ich, aber dann ist er zu euch gewechselt mal und wo ist er noch hin, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat er in der ersten Liga 2 Mal nicht funktioniert und in der zweiten Liga 3 Mal hervorragend und kein Mensch wusste so richtig, warum. Momentan haben wir auch so mit dem Herrn PML 10, haben wir so einen ähnlichen Fall vielleicht. Stellt sich gerade zumindest so raus, dass er in der zweiten Liga offensichtlich, dass das so seine Kragenweite ist, der Herr Lasogga. Und ich habe dir als Hausaufgabe gegeben, dass du auch mal ein bisschen hirnen sollst, ob dir da noch mehr einfallen. Ich habe auch mal noch ein bisschen.
Ich hatte unfassbar viel Spaß bei der Recherche. Ja. Unfassbar viel Spaß, muss ich sagen, ja.
Okay, wir machen mal abwechselnd noch. Werf du mal einen rein?
Ja, warte, ich will nur sagen, wie ich kurz vorgegangen bin. Ich habe mich auch auf Offensivspieler versteift, weil du es da halt am einfachsten messen kannst. Trifft er in der zweiten Liga gut, trifft er in der ersten Liga nicht, ist ja einfacher als bei einem Verteidiger. Und ich habe mir einfach die ewige Torschützenliste der zweiten Liga angeguckt.
Dann haben wir vielleicht einen den gleichen auf dem Zettel.
Es sind grandiose Namen aufgetaucht. Also ich gehe von oben nach unten und dann wie immer abwechseln. Ne?
Yeah.
Also erste war bei mir auch Terodde, klar. Und der zweite, vielleicht noch ein bisschen unbekannter, Sven Dehmann.
Den habe ich auch. Weil Platz 4 in der ewigen Torschützenliste. Mhm. Und in der ersten Liga hat er, glaube ich, ich habe es mal aufgeschrieben, 27 Tore nur gemacht.
Ja, in 139 Spielen. Richtig. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ja, ja. Ich bin genauso.
Ja, ich habe extra die Spiele noch, weil 27 Tore kann ja auch in 16 Spielen gewesen sein. Aber es waren tatsächlich 139 Spiele. Und ja, da war wohl. Ich habe mir dann noch Ronny aufgeschrieben. Als Hertha in der zweiten Liga war, das eine Jahr, war der überragend.
Der dicke Brasilianer.
Von wem ist er? Von Raphael, der Cousin, oder? Mhm. Bruder? Cousin?
Bruder, glaube ich.
Bruder. Genau. In der zweiten Liga bei Hertha hat er irgendwie da die Liga kurz und klein geschossen, war da überragend gut. Und in der ersten Liga danach und auch davor war das ja eher so nix. Kam ja auch, glaube ich, oft relativ unfit aus der Sommerpause.
Und zu spät?
Ja, gut, das ist ja geschenkt, aber auch noch unfit. Und genau, den hatte ich noch auf dem Zettel.
Ja, ich habe noch Marius Eppers.
Oh, sehr gut, sehr gut. Den habe ich nicht, aber ja.
Hat in der Bundesliga 77 Spiele 6 Tore und in der zweiten Liga 273 Spiele 102 Tore.
Was haben wir, erste Liga, wie viel?
77 Spiele 6 Tore.
Oh. Ja, Marius Eppers, richtig. Den nächsten, den ich habe, Dieter Schatzschneider. Den wirst du sicherlich auch haben.
Nee, den habe ich nicht, aber.
Das ist der Rekordtorschütze der zweiten Liga tatsächlich. Ja. Und hat dort, also so viele Tore in der zweiten Liga hat niemand anders geschossen. Aber in der ersten Liga war er beim HSV und kurz auch bei Schalke. Aber so richtig durchgesetzt hat er sich da auch nirgends.
Ist jetzt übrigens Vizepräsident bei Hannover 96.
Ja, der war doch immer Scout.
Jetzt der Vizepräsident, glaube ich. Ist aufgestiegen.
War der nicht, haben wir nicht mal zusammen diese Scout-Doku geguckt?
Mhm,
wo der auch auftaucht, gell? Ja, empfehlenswert. Mag auch ARD oder so? Gibt's den auf YouTube? In YouTube.
Ja, gibt's auf YouTube, ja. In YouTube.
Wo auch der hervorragende Lars Mrosko zu Wort kommt.
Mhm.
Wo wir noch beim Buchtipp sind. Mroskos Talente von Ronald Reng. Unbedingt lesen, mit das beste Fußballbuch, das jemals geschrieben wurde. Ja, das war eigentlich so meine Liste.
Ja, ich habe noch ein paar. Giovanni Federico hat man ja. Ich habe noch Sascha Rösler.
Ja. Ulm war der zweite Liga und erste?
Ulm. Ja, erste Liga auch Ulm.
Düsseldorf war auch kurz noch erste Liga im Alter.
Ja. Dann war der bei 60.
Oh ja.
Und ne, Aachen.
Ah, ein Wandervogel.
Ja.
Vor allem ein Vogel.
Dann habe ich noch Nico Paczynski.
Den hatte ich vorhin auch. Der ist jetzt Postbote.
Nee, Bestatter.
Wer war dann der Postbote? Irgendeiner ist Postbote geworden. Vielleicht war er auch.
Das heißt, Nico Paczynski ist, glaube ich, Bestatter.
Ha.
Müssten wir mal nachrecherchieren. Und dann habe ich noch einen. Den haben wir beide schon live gesehen.
Ailton.
In der Halle in Berlin.
Mhm.
Für Eisern Union.
Tusche?
Ja.
Tusche.
Der hat halt auch mal wohl 4 Spiele in der Bundesliga gemacht, frag mich aber nicht für wen, hat kein Tor gemacht und dann halt nur zweite Liga, ne? Cottbus und Union.
So, aber jetzt mal zu meiner These. Würdest du mir zustimmen, dass es die gibt? Also, dass es die gibt, haben wir, glaube ich, gerade eindrucksvoll bewiesen, aber gibt es die auch wirklich, wir haben ja wahrscheinlich, also ich glaube, dass wir einige natürlich auch nicht genannt haben, die wir vergessen haben, gerade auch Defensivspieler, aber würdest du mir zustimmen, dass es die in sehr großer Zahl gibt?
Ja, absolut. Ich habe ja letztes Jahr bei Terodde, als Köln sich den in der Winterpause geholt hat,
ja,
habe ich ja schon gesagt, ist ein cleverer Move von Köln. Die holen sich schon für die absehbare Zweitligasaison den besten Stürmer, den sie holen können. Weil es klar war, dass der in der zweiten Liga wieder alles kaputt schießt.
Ja, also wenn wir uns dann einig sind, dann ist die These ja gar nicht mal so steil. Da habe ich mir aber schon fast gedacht. Aber dann ist ja die Frage, warum ist es denn so? Woher, also warum gibt es, weil ich meine, teilweise sind die Unterschiede wirklich eklatant. Also bei Terodde ist es jetzt eklatant und es ist kein Zufall. Also er hat schon mal die zweite Liga kaputt geschossen, oder schon zweimal, weiß ich gar nicht. Nee, einmal.
Der war schon zweimal Torschützenkönig, so, glaube ich, in der zweiten Liga.
Und in der ersten Liga hat er auch nachweislich trotz genug Chancen nicht funktioniert. Nicht in Köln, nicht in Stuttgart. Und bei Giovanni Federico war es das Gleiche. Die anderen Beispiele haben wir auch genannt. Da lag es nicht dran, dass die irgendwie auf einmal nicht mehr gespielt haben.
Also gerade bei dem Terodde-Beispiel ist für mich eine Sache irgendwie ja relativ eindeutig. Der hat halt in der zweiten Liga, gerade jetzt und davor in Stuttgart, bei Teams gespielt, und auch in Bochum, wo entweder das Spiel krass auf ihn zugeschnitten war, oder ich meine in Stuttgart und in Köln, das sind ja die beiden Teams, die halt so mit den krassesten Zweitligakader halt haben.
Ja.
Die halt auch viele Tore schießen zum einen und zum anderen, wenn du eine gewisse Qualität hast, du dann auch viele Tore machst. Und das hat in der Bundesliga dann halt vielleicht gefehlt, ne? Da war dann Stuttgart ja ein Mittelfeldteam.
Aber irgendjemand muss ja da trotzdem die Tore schießen. Es ist ja nicht so, dass die jetzt dann gar keine Tore mehr geschossen hätten.
Genau, muss es. Aber da hat es vielleicht bei ihm dann an der Qualität für die Bundesliga halt gemangelt. Und in der zweiten Liga hat es halt gereicht. Also für mich ist das eine Qualitätsfrage.
Aber am Ende ist es doch so, aber die Qualität von wem? Von dem Stürmer?
Ja, von Terodde dann, ja.
Aber am Ende ist es doch so, dass... Das ist ja einer meiner viel zitiertesten Sätze, die ich auch... bemühe, wenn ich mit anderen über Fußball spreche, den ich von dir habe, das auch immer erwähne, dass ich ihn von dir habe. Wahrscheinlich der klügste Satz, den du je gesagt hast.
Und jetzt bin ich gespannt.
Und zwar hast du mal gesagt, wenn du von der zweiten in die erste Liga aufsteigst, dann ist es mal zweitrangig, wie du dein Team zusammenstellst. Irgendwie die Abwehrspieler, die kannst du immer, die können sich immer reinhauen und irgendwie mit Kopfballstärke und Grätschen kämpfen, fighten, keine Ahnung. Aber du brauchst, wenn du nicht absteigen willst, brauchst du einen, der dir 10 Tore garantiert. Ja. Sonst wirst du mit so hoher Wahrscheinlichkeit absteigen. Du brauchst einen Spieler, der dir auf jeden Fall mindestens zweistellig garantiert.
Ja, und mittlerweile würde ich fast sogar weitergehen, wenn man guckt, wie eng die zweite Liga letzte Saison war, dass du einen brauchst, der dir 12 bis 15 garantiert.
In der ersten Liga.
Sonst wird's schon. Nee, in der zweiten.
Ja, in der zweiten, aber ich meine ja, bei mir ging es ja immer um die aufsteigen von der zweiten in die erste. Ja. Wenn sie dann in der ersten Liga spielen, brauchen sie einen, der dir halt die
Tore garantiert. In der ersten Liga brauchst du einen, der zweistellig macht vorne.
Genau. Und wenn der Terodde jedes Jahr in der ersten Liga immer zweistellig getroffen hätte, dann würde ihm ja wahrscheinlich keiner was ankreiden. Dann würde ich auch nicht sagen, dass es ein klassischer Zweitligaspieler ist. Aber hat er ja nicht. Ja. Also gut, das würde jetzt die These von dir stützen, dass es an der Qualität liegt. Aber so schlecht kann er wiederum ja auch nicht sein, weil sonst würde er doch nicht irgendwie 100 Hütten machen in der zweiten.
Ich habe beim Terodde ehrlicherweise nur die Bundesliga-Saison jetzt halt in Stuttgart auf dem Schirm. Die halbe.
Ja.
War ja nur eine halbe. Und ich meine, er ist da halt erstmal mit gestartet, gleich im ersten oder zweiten Spiel einen Elfmeter zu verschießen. Und dann noch so in den ersten paar Spielen noch so 200-300%ige zu vergeigen.
Als Stürmer brauchst du Sicherheit.
Und genau, ich als Stürmer kann das ja sagen. als alter Neuner.
In Rente.
Ja, vielleicht spielt das dann halt tatsächlich auch eine Rolle. So, höhere Liga, jetzt mache ich die Dinger nicht mehr, die ich in der zweiten Liga sicher gemacht habe. Und dann kommst du so ins Grübeln halt. Aber meiner Ansicht nach liegt es einfach an der Qualität. Also der Terodde, oder es spielt vielleicht zusammen, der Terodde hat in der zweiten Liga halt einfach die Sicherheit, da mache ich alles. Wenn ihr jetzt im letzten Spiel gesehen, hätte er ja, wenn ich jetzt gegen Paderborn, wenn ich der Schiedsrichter oder Linienrichter noch abseits zweimal gemacht hätte, hätte der ja was, 4 Hütten gemacht oder so. Ja. Da hat er einfach die Sicherheit, da macht er alles. Und in der Bundesliga ist das wie so eine Blockade.
Ich weiß nicht, also für mich war es ein anderer Aspekt, mit dem ich mir das erkläre oder jetzt erklärt habe. Und zwar ist für mich so, dass ich glaube, es liegt daran, dass der Sprung oder der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Liga einfach um ein Vielfaches größer ist als der Abstand zwischen der zweiten und dritter, vierter, auch zweiter und vierter Liga. Da glaube ich, ist der Abstand, das Leistungsniveau einfach viel, viel zu unterschiedlich. Und ich habe auch mal geschaut, um meine These dazu oder meine Erklärung dazu stützen, habe ich mal geguckt, wie denn, also der Kicker gibt ja immer Noten und ich habe mal mir die jeweils 10, 15 besten Spieler der zweiten Liga in den vergangenen 5, 6, 7 Jahren mal so angeguckt. Da spielt keine Sau in der ersten Liga. Keine Sau. Niemand. Hat da, also mit ein paar Ausnahmen. Ja, ich würde mal sagen, von den Top 15 Noten über die komplette Saison vom Kicker der letzten 10 Jahre sind vielleicht 10 Leistungsträger dabei, die also in der ersten Liga dann Leistungsträger waren. Das sind so wenig Spieler. Ich meine, weißt du, wenn die in der zweiten Liga über eine ganze Saison Notenbeste waren, dann geht man ja davon aus, dass es wirklich die Creme de la Creme dieser Liga ist und dass die auch zu höheren Berufen sind, aber offensichtlich ja nicht. Ein paar Ausnahmen gab's, aber das sind dann so Konsorten, ähnlich wie bei den, ich habe mir dann auch noch die jeweiligen Top-Torjäger der Saisons angeguckt, da ist es genauso. Da sind die einzigen Ausnahmen sind halt Petersen, Harnik, Burgstaller. Solche Leute halt. Und da denke ich mir halt, die müssten doch eigentlich, wenn die so gut sind, müssten die doch dann in der ersten Liga irgendwo spielen.
Ah, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Das ist ein interessanter Ansatz. Auf jeden Fall mal nachzugucken.
Und was,
weil,
ja,
also,
aber ich will ganz kurz noch, was das dann auch noch stützt, ist dann nämlich ja die Tatsache, dass sich in der Relegation, seit die wieder eingeführt wurde, von 10 Spielen nur 2-mal der Zweitligist durchgesetzt hat. Und dass in der Relegation zur zweiten Liga hat sich zum Beispiel von diesen 10-mal 7-mal der Drittligist durchgesetzt. Also da gibt's offensichtlich im Leistungsniveau einfach eine größere Lücke. Das ist so meine Erklärung.
Ja, das mit der Relegation, was du gesagt hast, würde so ein bisschen meine These stützen, die ich zur Relegation habe, also erste, Zweitliga, dass die Erstligisten das halt verstanden haben, in der Relegation sich mehr oder weniger hinten reinzustellen und durch ihre Qualität machen sie vorne halt ein und nicht da auf Teufel komm raus nach vorne zu spielen, sich auskontern zu lassen. Also das ist meine These zur Relegation.
Deswegen sind die Spiele auch immer so hässlich, weil sie nämlich beide hinten reinstellen.
Richtig, genau. Deswegen sind das immer Gammelspiele. Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Wobei ich sagen muss, wenn man das mal auf ganze Teams bezieht, wenn man jetzt so guckt, dass zum Beispiel Darmstadt ja zumindest ein Jahr die Klasse gehalten hat in der Bundesliga mit einem fast unveränderten Zweitligateam.
Ja, aber ja. Also ich sage nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt. Die gibt's immer. Mainz war auch mal im Europapokal. Alemannia Aachen war auch mal im Finale vom DFB-Pokal und ist dann nur UEFA Cup eingezogen. Also weißt du, Ausnahmen, die gibt's ja in jeglicher Ausprägung immer wieder. Und Darmstadt war sicherlich auch, fällt schon fast in die Kategorie rein mit dem Kader, den die hatten. Aber die hatten natürlich auch einen Spielstil.
Naja, aber die haben halt, vielleicht ist das ja der Schlüssel zur steilen These. Die wussten, was sie können und haben das halt gespielt.
Ja, vielleicht sogar anders. Sie wussten, was sie nicht können.
Oder so. Und vielleicht konnten deswegen die Spieler, die sie aus der zweiten Liga mitgebracht haben, halt ja dann an ihr Leistungsmaximum, vielleicht auch darüber hinaus halt gehen. Und vielleicht ist es bei anderen Mannschaften so, die aufsteigen. Ah, jetzt Bundesliga, wir wollen hier was anderes spielen, systemtechnisch und ne, hier uns an die Bundesliga anpassen. Und dann klappt das halt nicht, weil die halt die Leute dafür nicht
haben, ja, wobei,
die
das da hab ich, auf den Platz bringen. Da habe ich dir gleich ein Gegenbeispiel, und das war, das ist der VfB, der mit, ja, es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, aber mit attraktivem Offensivfußball in die erste Liga aufgestiegen sind und sich dort radikal verändert haben. Und wie viel das sind sie geworden am Ende? 7., 8., 9., so, also.
9., ich würde 9.
tippen, haben sich,
ja, irgend sowas.
Genau, haben sich auf jeden Fall, hatten sie am letzten Spieltag noch die Chance, sich für Europa zu qualifizieren. Ja, der VfB war kein normaler Aufsteiger, aber es ging um den Spielstil.
Nee, ich möchte mit was anderem gegenreden. Der VfB hat die Saison angefangen mit Hannes Wolf als Trainer, der sehr wohl offensiven Fußball hat spielen lassen. Und dann, als es eine kleine Ergebnisdelle gab und er zurückgetreten ist, sind die erst unter Taifun Korkut so dazu übergegangen, eher erstmal so zu mauern und dann offensiver zu spielen, und dann zu kontern und nicht mehr so offensiv zu spielen.
Ja, aber die haben ja also dann nicht das gespielt.
Das ist für mich ein bisschen.
Dann haben sie aber nicht das gespielt, was sie konnten und was sie erfolgreich gemacht hat, weil das war der Offensivfußball in der zweiten Liga.
Ja, aber das haben die zumindest probiert zu übertragen. Ja, am Anfang der Saison oder bis, ich weiß nicht, der Wolf ist, glaube ich, Anfang der Rückrunde zurückgedreht. Nee,
ist auch eine Pfeife. Also
zumindest über.
Wenn sie gleich mit dem Korkut gekommen wären. Ah ja, also wenn du einen Korkut, wenn du Korkut kriegen kannst, musst du ihn sofort holen.
Warum habt ihr nicht geboten?
Haben wir. Haben wir, aber.
Aber er hat gesagt, alles rot-weiß.
Ja, Ancelotti hatte die. Ja, er hat gesagt, alles weiß-rot und bei uns ist halt rot-weiß.
Weiß-rot.
Und Ancelotti hat mit der Mafia gedroht, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja.
War auch gut, Ancelotti, muss man auch sagen.
Der Mister?
Der Mister. Ja. Nee, aber das ist für mich der Schlüssel zur These. Ja, wir überschneiden uns, glaube ich, schon leicht in der Argumentation.
Ich finde das auf jeden Fall immer wieder faszinierend.
Ja, definitiv.
Also wirklich.
Es hat vielleicht auch bei dem einen oder anderen Spieler hat es sicherlich auch diverse Gründe. Also es ist wahrscheinlich, bei manch einer spielt halt auch wirklich mal eine Saison in der zweiten Liga über seinem Level. also spielt besser als er kann, das Demichelis-Phänomen. Aber bei Terodde zum Beispiel ist es ja definitiv nicht der Fall gewesen. Und auch Federico hat es ja mehrfach bewiesen, dass so eine Riesensaison in der zweiten Liga jetzt keine Ausnahme war. Oder auch hier Schatzschneider mit Rekordtorschützen in der zweiten Liga. Das machst du jetzt auch nicht in einer halben Saison mal, weil du gerade ein Hoch hast und Selbstvertrauen.
Ja.
Bei dem wahrscheinlich an Selbstvertrauen sowieso noch nie gemangelt hat.
Nee, es ist auf jeden Fall echt immer wieder faszinierend. Also gerade bei so einem wie Terodde, der halt einfach eine Kiste nach der anderen macht in der zweiten Liga. Und jetzt gerade als er mit Stuttgart, als sie aufgestiegen sind, war er ja auch der Mann Nummer eins, ne? Ja. Vorne drinne. Und das ist echt immer wieder faszinierend, dass dann so Leute gibt, die dann gar nichts mehr treffen.
Ja, aber also, ja, ich weiß nicht, es kann schon an der Qualität dann auch ein Stück weit liegen, beziehungsweise an der Zusammensetzung der Qualitäten, also oder um es kurz zu sagen, auf den viel zitierten Stürmertypus. Der Terodde ist ja jetzt, ist jetzt ein bisschen ins Blaue, muss ich zugeben, weil ich jetzt sein Spiel nicht gescreent habe, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist keiner, der außer ein Abschluss, also so dieser Killerinstinkt, sonst würde ich jetzt keine Fähigkeit bei dem besonders herausheben.
Ich würde das Kopfballspiel vielleicht noch.
Ist der Koffer stark?
Mhm.
Ah. Okay, dann läuft meine Argumentation ins Leere.
Das würde ich noch mit reinnehmen. Also der macht, zumindest in der zweiten Liga macht der, würde ich jetzt mal behaupten, ohne es genau zu wissen, aber bestimmt mindestens ein Drittel der Tore mit dem Kopf.
Ja, okay.
Die er macht, also.
Weil ich hätte jetzt gedacht, dass der halt, dass dem so noch eine herausragende Eigenschaft, außer dieses Killerinstinkt fehlt. Mhm. Weil zum Beispiel so ein Ginzek, den würde ich da ähnlich einordnen, aber der hat halt wenigstens zum Beispiel noch einen Körper, ja. Es ist für einen bestimmten Trainer, für ein bestimmtes Spielsystem, das sich spielen lassen
will. Oder Labbadia.
Wie auch immer. Weiß nicht, ob der ein spezielles System spielen lässt. Aber wenn ich einen Spieler brauche, der einen guten Körper hat, dann kann ich den reinstellen und dann wird auch der Ginzek seinen Teil dazu beitragen. Mit dem Terodde kann ich es halt nicht machen.
Nee, das stimmt. Und wenn mir gerade noch eingefallen ist, wir haben ja auch jetzt aktuell in der Bundesliga wieder einen, der unsere These widerlegen kann. Ruven Hennings.
Ja. Ja.
In Düsseldorf ist auch so einer.
Ja.
In meinen Augen schießt er in der Bundesliga keine 5 Tore.
Hat er doch. Und der war doch bei, Düsseldorf war der doch
in
damals.
In Hamburg.
Als die,
War der mit Düsseldorf schon das letzte Mal in der Bundesliga?
Ich meine ja. Auf jeden Fall war
da hat er noch beim KSC gespielt, in so einer Relegation gespielt.
Genau, beim KSC hat er eine sensationelle Saison gespielt. Da hat er auch schon ordentlich getroffen. Und ist er dann zu Burnley gegangen? Oder, was war's? Doch, Burnley? Nee.
Ja, Burnley. Und jetzt in Düsseldorf.
Dann sind die aufgestiegen, dann war er weg. Klassischer Zweitligasturm. Der war da in der zweiten Liga bei denen, oder?
Ja. Ich meine schon.
Und in der Premier League hat er nämlich auch nie gespielt. Also.
Nee. Und dieses Jahr mit Düsseldorf schießt er keine 5 Tore. In meinen Augen.
Nö. Also. Aber er hat einen super Außenrisspass gespielt, habe ich gesehen.
Ja, das stimmt.
Also hat er noch eine herausragende Qualität.
Ja.
Außenrissbälle. Ja, dann habe ich zum Abschluss der steilen These habe ich noch so einen kleinen Blick in die Glaskugel. Und zwar habe ich noch zwei Spieler rausgesucht. Vielleicht fällt dir da auch noch der ein oder andere ein, mit dem wir das kurz durchspielen können. Und zwar würde ich gerne mit dir in die Glaskugel gucken und dir zwei Spieler nennen, die sehr stark und sehr symbolisch für die zweite Bundesliga stehen und aber nie in der ersten Liga überhaupt gespielt haben und mal überlegen, ob die das gepackt hätten. Der erste wäre Willi Landgraf, Rekordspieler der zweiten Liga. Hat ja nie in der ersten Liga gespielt. Hm? Meinst du, der hätte das Zeug dazu gehabt? Es ist alles sehr hypothetisch, aber du kannst ja mal.
Landgraf, jetzt muss man ja in den zeitlichen Kontext setzen, wo er gespielt hat, ne?
Ja, du kennst Willi Landgraf.
Ja, aber ich meine, der war ja quasi Außenverteidiger.
Er hat doch relativ häufig bei Aachen gespielt, vielleicht hilft dir das.
Ja, nee, die Sache ist jetzt,
worauf willst du raus?
Man muss das ja, in den zeitlichen Kontext setzen, wo er gespielt hat. Hätte er es da in die Bundesliga schaffen können oder
ja, jetzt nicht. Aktuell? Ich glaube, jetzt brauchen wir nicht diskutieren, ob Willi Landgraf jetzt in der Bundesliga
spielt. Richtig, ja, also, das ist die Frage. Also ich glaube, in seiner Zeit hätte er das schon gepackt. Der war schnell, der war giftig. Da gab es noch andere Anforderungen an Außenverteidiger.
Schneller, giftiger Außenverteidiger wäre ja quasi prädestiniert für Kloppo gewesen.
Ja, aber der Landgraf kann halt gut, Marcel Schmelzer kann auch keine Flanken schlagen, deswegen hinkt das Beispiel.
Also wenn Willi, ein 20-jähriger Willi Landgraf wäre für Kloppo was gewesen, sagst du.
Also auch heute in Liverpool noch.
Ja, kannst du immer brauchen. Der 20-jährige Willi Landgraf, der nicht kicken kann, aber hoch und runter rennt, giftig, geil, schwarz-gelb, Aachen war ja auch schwarz-gelb.
So, alles, passt alles.
Passt alles eigentlich.
Kloppo, ruf ihn an.
Willi Landgraf spielt jetzt in der Traditionself von Schalke.
Ja, das ist Quatsch.
Sau.
Ja, Verräter.
Einmal noch Fame kriegen. Ja, ich glaube nicht, dass er es gepackt hätte. Der war mir damals auch schon zu eindimensional. Ich glaube, dass selbst für damalige Verhältnisse der deutsche Fußball schon zu weit war, selbst für so einen Außenverteidiger.
Naja,
sind wir ganz ehrlich, der konnte ja nicht Fußball spielen. Wenig.
Ja, aber du hattest zu damaligen Verhältnissen in Duisburg unter anderem einen Joachim Hopp.
Der war aber Innenverteidiger.
Den schätze ich jetzt ja, ist die Frage, wie du es da aufstellst. Also, weiß ich nicht. Also Willi Landgraf glaube ich schon, dass es hätte packen können. Jetzt nicht bei einem Top-Verein, aber
ja
glaube ich schon.
Dann mein zweiter Name wäre was Aktuelles, und zwar Marc Schnatterer. Finde ich einen sehr spannenden Namen, weil das ist jetzt kein, ich habe jetzt geguckt, der ist 32, der war ja nie einer, den man immer auf dem Zettel hatte als Topspieler, aber der hat eigentlich immer richtig gut gespielt. Der hat eigentlich selten eine schlechte Saison gespielt, glaube ich.
Der war auch mal in der Bundesliga im Gespräch, das war in dem Jahr, muss ich jetzt lügen, wo Heidenheim aus der dritten Liga aufgestiegen ist.
Okay.
War der in Augsburg im Gespräch. Und da hat er sich dann dagegen entschieden. Aber Schnatterer aufgrund, also es gibt ja so Spieler, die passen genau dahin, wo sie sind.
Ja, aber das denkt man halt jetzt.
Marc Schnatterer.
Aber das denkt man halt jetzt. Aber jetzt denk mal vor 4-5 Jahren, weiß ich nicht. Ich hätte mir vorstellen können, dass der genau, also, und das wusste ich zwar nicht, aber gerade so ein Verein wie Augsburg, finde ich schon, dass es hätte passen können. Also zumindest,
hätte
dass der
passen
da,
können, aber er war clever genug, es nicht zu machen, in meinen Augen. Also ich finde, er hat alles richtig gemacht, sag mal so. In Heidenheim zu bleiben.
Wie hieß denn auch so ein Zweitligaspieler? Zum Beispiel Axel Bellinghausen von Düsseldorf. Und wie hieß der von Düsseldorf? Die ganz auch so wie Schnatterer, der alle Ligen mit ist. Wie hieß er denn? Sag's mir.
Lumpi Lamberts.
Auch kein Erstligaspieler. Zweite Liga, tipptopp.
Der ist ja dann auch zu Recht zu Dynamo gegangen.
Richtig. Auch das, ich glaube, der würde auch in die Reihe passen als klassischer Zweitligaspieler. Und noch einen hatte ich gerade. Stefan Lehmann. Finde ich auch so einen. Jetzt auch in der zweiten Liga nicht überragend, aber der würde in der zweiten Liga wahrscheinlich in fast jeder Mannschaft Stamm spielen. Und in der ersten vielleicht nicht. Der ist auch so ein Tick zu langsam mittlerweile.
Ja, das stimmt.
Ja, ja, also Schnatterer wäre ich mir nicht sicher. Schnatterer würde ich zutrauen. Augsburg oder von mir ist schon im Abstiegskandidaten, aber würde ich glaube ich...
Mainz.
Solche Mannschaften. Naja.
Ich find's gut, dass er geblieben ist. Und wir haben doch noch Uneinigkeit hergestellt.
Ja, sehr schön. So, dann kommen wir zum Schwerpunkt, den du mitgebracht hast.
Genau. Und da freue ich mich echt
drauf. Und da wittere ich schon nach deiner Ankündigung, Bruddelpotenzial.
Also ich habe mein Schwerpunktthema jetzt tatsächlich nach dem dritten Buch, was ich heute vorstellen möchte, benannt. Tor in Deutschland, die dramatischen Schlusskonferenzen aus 50 Jahren Bundesliga.
Wie heißt das Buch nochmal? Ich habe es nicht akustisch nicht verstanden.
Tor in Deutschland.
Wie viel O's kann man das sagen?
5.
Okay. Nee, nur weil, falls jetzt jemand sich das Buch kaufen möchte, dass man, weil es gibt sicherlich auch eins mit 3 oder 4.
Nee, das mit 5.
Ja, weil das mit 3 habe ich gelesen. Ja.
Die dramatischen Schlusskonferenzen in 50 Jahren Bundesliga. Und zum einen finde ich das Buch mega gut. Und zum anderen habe ich mich echt gefragt, ob es noch, also Leute, die deutlich jünger sind als wir, ob da überhaupt noch so diese Radiokonferenz, die es halt samstags gibt, ob das überhaupt noch so auf dem Schirm ist. Und ich möchte jetzt mal starten. Also das Buch ist so aufgebaut, gibt halt 9 Konferenzen so im Wortprotokoll, zumindest immer den Schluss der Konferenz, angefangen mit der allerersten Bundesliga-Konferenz 63-64, dann auch so der Abstiegskrimi, wo dann Frankfurt die Klasse gehalten hat.
Das ist ja die bekannteste
Übersteiger.
Schlusskonferenz.
98-99.
Jan Orge Fürth.
Und dann, genau. Und dann natürlich auch die Konferenz der Meister der Herzen, wo ihr zum Glück, das einzige Mal, ich das sage, zum Glück Meister geworden seid und Schalke das noch entrissen habt in Hamburg.
Habe ich auf Premiere gesehen.
Und ja, das sind halt immer so die Wortprotokolle, mega gut. Und ich möchte jetzt mal ja so vielleicht 3-4 Stellen vorlesen aus der Konferenz 98-99, der Abstiegskonferenz, nur mal so einen Eindruck zu bekommen. Und dann ein bisschen was erzählen zur Konferenz und mit dir noch ein bisschen diskutieren. Aber es ist halt einfach, auch welche Kommentatoren da waren, sensationell.
Ich
kurz sagen,
ich glaube, also der bekannteste ist ja Günter Koch sicherlich, oder?
Ich lese nachher mal vor, also ja.
Weil Günter Koch ist doch fürs Radio das, was Werner Hansch in den 90ern fürs Fernsehen war.
Ist ja, doch, absolut.
Die also, sehen ja auch ähnlich aus.
Ja, und allein schon durch seinen Spruch immer die Klubberer.
Klubberer. Der ist übrigens Bayern-Fan gewesen. Muss man
auch. Der ist Bayern-Fan, ja.
Wusste ich nicht.
Ich habe aber noch ein paar mehr und vielleicht auch den einen oder anderen, den du im Radio gar nicht verortet hättest.
Okay.
Der aber da seine Karriere gestartet hat. Aber komme ich nachher.
Kann ich da raten dann?
Nee, ich habe die Namen einfach nur aufgeschrieben.
Oh. Manni Breukmann.
Also ich lese jetzt immer den Nachname der Kommentatoren und dann was gesagt wurde, ne? Tom Bayer. Die haben es wieder geschafft. Da kann eigentlich mittlerweile kein Zweifel mehr dran bestehen bei den Ergebnissen in Frankfurt, in Duisburg und bei dem hier in Gladbach. Denn es steht immer noch 2-0. Stefan Chapuisat, 53. und 87. Doppeltorschütze für den BVB. Weiter nach Leverkusen zu Sabine Töpperwien, wo die Nerven geschont werden. Tore 1 für Leverkusen durch Kirsten, 2 für den FC Bayern. Aber schnell in der Runde, denn der Abstiegskampf, der geht in die entscheidende Phase. Aber erst zu Eddie Entriss nach München. Nie war ein Spiel so uninteressant wie das hier. Deshalb beim 4-4 weiter zu Jochen Sprenzel nach Berlin, wo es gerade die rote Karte gegeben hat für den Holländer Nico Jan Hoogma. Und damit die Hamburger nur noch zu 10. Nach üblem Foul an Michael Breetz. Aber hier hängen viele an den Radiogeräten, um eben das Schicksal des FC Hansa Rostock mitzuverfolgen. Deshalb wieder zu Manni Breukmann nach Bochum. Es sind jetzt nur noch 4,5 Minuten zu spielen. 3-2 für Hansa Rostock. Und die waren schon weg in der 73. Minute, als Peter Peschel mit seinem Freistoß das 2-1 gemacht hat. Aber der VfL Bochum, der will es jetzt noch einmal wissen.
Spiel zur Zaubermaus.
Der spielt schlicht und einfach mit. Der denkt nicht daran, dass morgen Urlaub ist. Die Bochumer sind zwar abgestiegen, aber sie verabschieden sich würdig aus der Fußball-Bundesliga. Das muss man an dieser Stelle einfach mal eindeutig sagen. Noch einmal schnell dieser Angriff des VfL Bochum. Der könnte ja auch die Entscheidung bringen. Aber sie agieren jetzt sehr, sehr langsam, passen sich den Ball in der eigenen Hälfte noch einmal zu, weil sie auch früh angegriffen werden von Hansa Rostock. Der Mannschaft, die mit 3-2 führt. Und jetzt bleiben wir an den 3 entscheidenden Spielorten und rufen zunächst wieder mal Dirk Schmidt in Frankfurt. Also, sensationell.
Die denken gar nicht dran, dass morgen Urlaub ist.
Denken sie gar nicht dran.
Muss man auch mal sagen an der Stelle.
Also, ich finde sensationell und ich habe mir echt überlegt, als ich das Buch gelesen habe, einfach mal wieder samstags die Radiokonferenz zu hören, weil das so Flashback in meine Kindheit ist. Also so aufgewachsen mit halt der Radio-Bundesliga-Konferenz Ran und Randissimo. Sensationell.
Wo hast du gehört?
Ja, welche die erste, Ja, HR.
HR.
Komm ja aus Hessen.
Ja, HR1. SWR1 immer, SWR1 Schlusskampagne. Aber das ist ja immer die gleiche gewesen, oder? Das war ja immer.
Genau, da komme ich gleich zu. Immer mit meinem Opa halt vom Radio gesessen. Ja, die erste Konferenz im Radio gab es aber schon vor Gründung der Bundesliga. 1952 war das. Da hat es schon angefangen und da wurden immer, da gab es ja noch diese Oberligenkonstruktionen, wo dann die Sieger der Oberligen die deutsche Meisterschaft in der Finalrunde ausgespielt haben. Und da gab es dann halt immer beim NDR immer so zwei Spiele oder drei Spiele gleichzeitig, also Hamburg, Kiel und so, also nie so bundesweit. Und es wird schon immer vom WDR produziert für alle ARD-Hörfunkquellen, also der WDR ist der ausstrahlende Sender und der produzierende Sender. Und es gibt so schöne Sachen wie beim WDR heißt Liga Live, bei Bayern 1 heute im Stadion und beim HR1 die Arena. Also alle Shows haben unterschiedliche Namen. Und was ich zum Beispiel vorher nicht wusste, die Halbzeitkonferenz beginnt auf allen Sendern immer pünktlich um 16.08 Uhr. Da wird auf allen Sendern, um 16.08 Uhr, da wird auf allen Sendern, die Konferenz im Programm haben, halt das Musikprogramm unterbrochen. Oder eben halt so geplant, dass da kein Lied angespielt wurde vorher.
Witzig.
Also immer um 16.08 Uhr wird ins erste Stadion gegeben.
Zur Schlusskonferenz. Also, nee, warte mal, das ist nicht die Schlusskonferenz.
Nee, zur Halbzeitkonferenz.
Und bei der Schlusskonferenz gibt es auch.
Ja, immer pünktlich um 16.55 Uhr.
16.55 Uhr, okay.
Ja, also haben sie dann quasi, ja, 20 Minuten, bisschen mehr.
Und es war immer zu kurz, gefühlt.
Ja, gefühlt war es immer zu kurz, ja. Aber ich wusste gar nicht, dass so Zeiten feststehen vorher.
Nee, das wusste ich auch nicht. Also das ist wirklich ganz genau immer gleich. Gefühlt war das auch nicht immer gleich.
Ja, ist es aber offensichtlich. Und was ich krass finde, die haben immer noch eine durchschnittliche Einschaltquote zwischen 7,5 und 8,5 Millionen Zuhörern.
Okay, das hört sich krass an, aber ich bin mir nicht sicher, ich weiß keine Ahnung, wie das gemessen wird. Können die das wirklich genau sagen? Weil zum Beispiel die Einschaltquoten beim Fernsehen sind ja irgendwie ein Witz, das ist ja total.
Ja, das stimmt. Willkürlich, aber selbst wenn die das irgendwie hochrechnen und auch nur, also beim Fernsehen ist ja so, da haben gewisse Leute irgendeinen Sender drin und dann wird's hochgerechnet.
Genau, aber das sind ja irgendwie nur, ich glaube, die Einschaltquoten werden irgendwie von 150 Leuten oder 300 Leuten bestimmt, was ja totaler Schwachsinn ist.
Aber selbst wenn das so hochgebrochen ist, finde ich das so in dem Zeitalter der Zone, Sky, Internet-Streams, finde ich das trotzdem noch krass.
Ja, also ich muss sagen, ich habe schon ewig kein Radio mehr gehört. Ich würde es, glaube ich, auch nicht mehr wollen, zumindest nicht bei Spielen, die mich wirklich extrem interessieren, beziehungsweise emotional interessieren, sprich Spiele von meinem Verein.
Das würde ich auch nicht
wollen. Da würde ich es nicht wollen. Ansonsten könnte ich mir das schon mal vorstellen, mal wieder zu machen. Also ich weiß, ich weiß von meinem Bekanntenkreis, Grüße nochmal an Joey, der hört es tatsächlich manchmal noch. Ich glaube, es sind viele im Auto, die das hören auch.
Ja klar, also das glaube ich auch.
Aber auch die zu Hause, die halt kein Sky haben zum Beispiel. Also mein Vater hört es auch.
Ja, mein Papa auch. Also mein Papa hört immer, so im Sommer macht er vorher Gartenarbeit, so mit Rasen und so und hört dann Bundesliga-Konferenz und im Winter halt auch.
Genau das Gleiche.
Klar, auf dem Sofa. Ja. Immer.
Und zwischendrin Musik ist auch ganz nett, dann liest man dem her einen neuen Fokus. Fokus Money. Und genau, so ist es bei meinem Vater auch. Und das macht er immer noch. Mein Opa hat immer Videotext gemacht.
Der war schon moderner unterwegs.
Ja. Das war auch ein Phänomen. Der wusste auch immer bei jedem Sender, wo genau auf welcher Seite welche Sporttabelle zu finden ist. Welche Ergebnisse. Hast du gesagt, keine Ahnung, Handball, 12. Liga, Sachsen, ja, MDR, Videotexttafel 243. Seite 2.
Echter Fachmann.
Ja.
Ja. Ich habe mal ein paar bekannte Kommentatoren aufgenommen und mal gucken, ob du, also ein paar hast du ganz klar würdest du beim Radio verorten, aber ein paar, die beim Radio ihre Karriere begonnen haben, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Der erste Kai Dittmann. Dann hatten wir ja vorhin schon Rolf Töpperwien.
Klar.
Aber der war nur einmaliger Gast in einer Konferenz und das war in einer DFB-Pokalskonferenz.
Aber hat es halt da so dermaßen gerockt, dass sie sofort verpflichtet haben.
Nee, eben nicht. Das war wirklich nur ein Spiel, was er kommentiert hat. Und da war er fürs ZDF, hat einen Beitrag gemacht und hat dabei auf dem Stadiondach gesessen, weil er da den besten Blick hatte mit seinem Kameramann. Und dann wurde, das Spiel ging dann in die Verlängerung.
Da rauchte natürlich auch niemand voll.
Nee, genau. Und er wurde dann nach Ende der regulären Spielzeit ausgerufen vom Stadionsprecher und ist dann vom Dach runtergeklettert, da hingegangen in die Sprecherkabine. Und da war dann der Hörfunkchef vom HR dran und hat gesagt, ja, ich habe mit deinem Chef hier beim ZDF geredet, wir haben hier keinen Reporter vor Ort, aber dadurch, dass jetzt in die Verlängerung geht, ist es ja ein relativ wichtiges Spiel. Und in 15 Sekunden bist du hier live im Radio drauf und hat dann runtergezogen.
Oh, krass.
Und da musste Töppi die Verlängerung kommentieren halt, so komplett unvorbereitet.
Aber kann er.
Und ja, klar, wer sonst. So. Und das war sein einziger Einsatz, aber finde ich auch riesengroß.
Ja, geile
genau.
Story.
Ja, dann natürlich Günter Koch, klar. Gerd Rubenbauer. Hättest du dem Radio auf dem Schirm gehabt?
Puh, also ich glaube, dass, also wenn man mal logisch überlegt, dann müssen ja total viele ihre Wurzeln da haben, weil früher gab es ja einfach noch nicht die Möglichkeiten, beziehungsweise nicht so viele Jobs für Fernsehkommentatoren.
Ja,
das heißt,
stimmt.
Wo hätten sie sonst arbeiten sollen? Und aus dem Nichts kamen die ja jetzt auch nicht. Aber Rubenbauer vielleicht noch eher, ja. Aber, also ich hätte, also mit Sicherheit hätte ich es nicht sagen können.
Ja. Dann Gerhard Delling.
Oh, den hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Überhaupt nicht als Kommentator.
Ja. Gut, dann Tom Bayer, hat man ja eben in dem Beispiel vorgelesen hat. Manni Breukmann, klar.
Der zum Beispiel hat es ja auch nie geschafft als Fernsehkommentator.
Ich meine, der war mal in dieser Saison, wo es Arena gab.
Ah, okay. Ja gut, weil die halt neue Leute gebraucht haben wahrscheinlich.
Genau. Und da war der, meine ich, Kommentator. Ich verhaue.
Das kann sein, aber Arena, ich kannte auch niemanden, der das hatte. Premiere, ja.
Ich habe das in der Kneipe so immer mal geguckt halt. Also.
Ist auch total wirr. Also.
Ja. Ja, Heribert Fassbender.
Okay.
Jetzt kommt, das hat mich echt überrascht. Werner Hansch.
Das wusste ich aber. Aber kann es nicht sogar sein, dass der gar keinen Fußball kommentiert hat?
Doch.
Ah.
Beim WDR.
Ich dachte, der hätte mal angefangen mit Pferderennen oder sowas.
Der hat mehr Sport noch gemacht, aber auch Fußball.
Ah.
Hansi Küpper?
Hansi Küpper auch. Hansi Mondiale.
Hansi Mondiale und, na klar, gut, Sabine Töpperwien. Ist ja auch.
Die hat es ja dann auch mal rausgeschafft. Jetzt so, wann war es? EM 2016, glaube ich, oder?
Ja.
Oder verwechsel ich jetzt gerade mit der Claudia Neumann?
Nee, die verwechselst du mit Claudia Neumann. Sabine Töpperwien.
Die hat auch mal irgendwas kommentiert im Fernsehen. Auch
die
ZDF.
Die ist mittlerweile aber Chef beim WDR, weil der WDR das eben für alle produziert, ist die mittlerweile da die Chefin von, die auch die Einteilung macht und so. Also die ist fest im Radio.
Ist die Schwester, oder?
Die Schwester, ja.
Ähnliche Stimme auch.
Ja. Ähnlich nervig, ja.
Hallo, jetzt Vorsicht.
Ja, und jetzt würde ich gerne mal ein bisschen mit dir diskutieren. Also den Einstieg so in die Diskussion habe ich gewählt. Wir haben ja letzten Sonntag relativ lange geschrieben über die Kommentatorenleistung von Jörg Dahlmann.
Ja, nicht nur geschrieben, wir haben uns auch endlich mal wieder Sprachnachrichten geschickt.
Ja, endlich, ja, ist auch vermisst. Glaubst du, so wie du jetzt die ARD-Konferenz kennst, weil Dahlmann hat ja diese Ausbildung quasi nicht. Der ist ja gleich zum ZDF gegangen und hat da, also im Fernsehen, seine Karriere gestartet.
Hat er überhaupt gelernt?
Glaubst du, dem fehlt das?
Ich glaube grundsätzlich, dass niemandem Jörg Dahlmann fehlen würde, wenn er nicht mehr kommentieren würde. Das ist das, was ich sicher weiß. Auf deine Frage habe ich keine zufriedenstellende Antwort, weil ich mir, glaube ich, nicht anmaßen will, zu urteilen, wie gut jemand sein Handwerk beherrscht. Weil das Problem, warum es ja mit den ganzen Kommentatoren immer, warum es da so viele verschiedene Meinungen gibt, ist halt, logischerweise, weil es eine sehr subjektive Sicht ist, die ein Fan oder ein Zuschauer hat. Und ich bin der Überzeugung, wenn es gibt ja ein Handwerk als Fernsehkommentator, gibt es ja auch. Und ich glaube, wenn ein Kommentator sein Handwerk nach Lehrbuch beherrscht, ist immer noch so viel Spielraum für Sachen, die er gut oder schlecht machen kann in den Augen des Zuschauers, dass, glaube ich, so eine Grundausbildung, sofern es sie gibt, gar keine so eine riesige Rolle spielt.
Aber meinst du nicht, dass wenn man mal im Radio kommentieren musste, durfte, das einen schon weiterbringt, weil da musst du ja...
Nee, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht? Also weil man muss ja im Radio schon anders kommentieren als im Fernsehen. Allein schon, wenn der Zuschauer oder Zuhörer ja kein Bild von Augen
hat. Und genau da sehe ich eben das Problem, weil das sagen ja auch viele Kommentatoren, dass das ein Riesenunterschied ist und nicht einfach nur ein Unterschied, sondern dass es viel, viel schwerer ist, da zu wechseln. Weil du musst ein Spiel komplett anders kommentieren im Fernsehen, weil die sich ja alle an den Kopf fassen, wenn du ein Fernsehspiel so kommentierst wie im Radio. Ich weiß noch, wie sich Belaretti mal sehr lange Zeit dafür gefeiert hat, als bei der EM 2012?
Acht.
Das Bild ausgefallen ist. Bei Deutschland gegen Türkei im Halbfinale. Und er irgendwie 7 Minuten bei schwarzem Bildschirm kommentiert hat und das auch gut gemacht hat. Aber das ist schon eine wahnsinnige Umstellung. Also, ja, ich sag ja, also der, wenn, ich glaube, keiner findet es gut, wenn ein Fernsehspiel so wie ein Radiospiel kommentiert wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Korrigiert mich, schreibt uns, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Es sei denn, Jörg Dahlmann kommentiert. Das ist alles besser.
Ich habe lustigerweise, jetzt was war das, jetzt im Urlaub, habe ich ziemlich viel andere Podcasts gehört und da war einer dabei mit einem Kommentar. Ah, hier. Das war mit Alex Schlüter von The Zone, der dort Fußball und auch sehr viel Basketball kommentiert. Und der hat, da war dann auch die Frage, ob man das denn lernen kann, beziehungsweise wie man das lernt. Und er hat gemeint, naja, es gibt halt kein Handbuch. Also es gibt, für Journalisten gibt es Handbücher beim Schreiben, aber es gibt kein Handbuch. Und du kannst es eigentlich, du musst so deine, das ist so eine Mischung aus eigenem Stil finden und klar gibt es so bestimmte Grundregeln, die du einhalten musst, aber letztendlich ist es, du musst deinen eigenen Stil finden und den für dich ausbauen und dem treu bleiben, weil, ja, es, wie gesagt, es gibt ein paar Kernregeln, aber darüber hinaus ist einfach so viel Spielraum und selbst wenn du die Grundregeln alle beherzigst, ist es trotzdem so, dass du total scheiße sein kannst.
Ja, das macht Sinn. Aber was denkst du denn, macht dann noch so, wir hatten es ja eben schon mal kurz angerissen, so den Erfolg der Radiokonferenz noch aus?
Weil, Nostalgie.
Ja, meinst du, es ist Nostalgie?
Bei unser eins auf jeden Fall. Und bei unseren Vätern ist es einfach also Gewohnheit und der Mangel an Sky. Also ich bin der festen Überzeugung, wenn mein Vater Sky geschenkt kriegen würde, würde er natürlich auf jeden Fall Sky gucken. Und zwar halt es auch so nebenher laufen lassen. Der wird doch nicht deswegen dann die Radiokonferenz. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Aber also meinst du dann, wenn jetzt so die Generation von unseren Eltern, ja, sagen wir mal, ausläuft, dass dann sich auch so diese Radiokonferenz immer weiter, ja, marginalisieren wird. Also, dass dann vielleicht wirklich nur noch die im Auto sitzen, keine andere Wahl haben mehr hören.
Boah, gute Frage. Ich bin mir nicht mal sicher, ob dann, weil du darfst ja nicht vergessen, dass es dann in 10 Jahren ist es ja so, dass es so einen guten Breitbandausbau gibt, dann schaust du halt auf dem Handy Sky.
Aber nicht in Deutschland.
Warum nicht in Deutschland? Ach, den Breitbandausbau, nicht Sky gucken.
Ja.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Also dann gibt's andere Möglichkeiten. Ja. Ich denke, es ist wirklich momentan eine Frage der Möglichkeit, welche habe ich? Und Leute wie unsere Elterngeneration, die sind halt auch nicht damit auch, also es geht jetzt sehr in Richtung Medienforschung, aber die sind ja nicht mit sowas aufgewachsen, mit ich zahle Geld für ein Produkt und monatlich und bekomme das dann, außer jetzt die Zeitung.
Ja,
die sind sowas wie Premiere und so, war für die ja völlig neu. Pay-TV, das war fast völlig Neues. Für uns ist es völlig normal. Und wir gucken jetzt schon mittlerweile über The Zone, über Internet gucken wir jetzt schon Premier League und weiß Gott was, auf dem Fernseher. So, das ist für uns völlig normal und das ist halt ein ganz anderes Konsumverhalten. Und ich glaube schon, dass es die Konferenz auch weiterhin geben wird. Die Frage ist aber auch, wer soll es irgendwann kommentieren?
Das ist die Frage, aber spielt nicht vielleicht auch so ein Punkt noch eine Rolle? Also man weiß ja mittlerweile nicht mehr, was kann ich auf Sky gucken, auf The Zone, Eurosport Player, alles. Aber so die Bundesliga-Konferenz, zumindest samstags und ja sonntags glaube ich auch noch, hat ja einfach auch so eine gewisse Verlässlichkeit. Ich weiß halt, ich schalte das Radio samstags 15:30 ein und dann, wie wir heute gelernt haben, ab 16.08 Uhr kommt dann die Halbzeitkonferenz, ab 16:55 Uhr die Schlusskonferenz. Das ist einfach so ein Stück Verlässlichkeit.
Voll. Auf jeden Fall auch. Also es ist nicht nur so das, was ich vorhin angerissen habe. Ich glaube auch schon noch, dass viele das gern machen. Wobei sie das ja nicht ausschließt, dass sie es dann nicht mehr tun würden, wenn sie andere Möglichkeiten hätten. Aber ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder das Beispiel mein Vater. Das ist so jemand, dem würde das jetzt nicht wahnsinnig wehtun, wenn er jetzt die Bundesliga nicht verfolgen könnte, egal ob jetzt mit Radio, Fernsehen. Das würde dem jetzt nicht wahnsinnig wehtun. Er fände es zwar vielleicht doof, aber für den ist es einfach eine wunderbare Beschäftigung nebenher. Der liest dann, macht irgendwas an seinem Tablet, keine Ahnung. Und nebenbei, und das ist ja auch das, warum Audio generell, auch vor allem mit Podcasts, ja so einen Erfolg momentan hat, weil es was Wunderbares ist, was du nebenher machen kannst. Du kannst dich davon beschallen lassen und musst nicht aktiv, wie beim Fernsehen zum Beispiel, gucken. Sondern es wird vorausgesetzt, dass du nichts siehst und du kannst nebenher einfach andere Dinge machen. Und wenn es nur mit Augen zu auf dem Sofa dösen ist. Und das ist schon so ein Punkt, glaube ich, warum das vielen taugt.
Nur bei unserem Podcast natürlich nicht.
Können die Leute auch dösen, ist mir egal.
Nee, ja,
sehe ich. Hallo, also, aufwachen.
Also ich zumindest hoffe, dass es die Bundesliga-Konferenz noch weiter gibt. Und ich habe mir fest vorgenommen, wenn wir mal nicht samstags spielen, jetzt auch mal wieder zu hören.
Nee, ich glaube nicht. Ich will auch nicht sagen, dass ich nicht will, dass die Konferenz überlebt, aber ehrlich gesagt, für mich hat sie halt momentan keinen Nutzen, muss ich klar so sagen. Ich höre es halt nicht und ich, ja, aus Nostalgiegründen vielleicht mal, aber also
genau,
wenn
das ist der Grund für mich.
Wenn der WDR das jetzt hört, wegen mir müsst ihr es jetzt nicht weitermachen, bis ich es einmal noch höre.
Liebe Sabine Töpperwien, wegen mir bitte schon.
Gut, Frau Töpperwien, für den Jonas Eifler könnte er vielleicht einfach mal so lange weitermachen, bis der es hört. Also bis nächsten Samstag.
Nee, Samstag spielen wir. Also müsst schon vielleicht doch ein bisschen länger.
Ja, also bin gespannt, wie es damit weitergeht. Ich glaube, 5 Jahre auf jeden Fall noch Minimum. Und dann ist es auch eine Frage, wie sich es weiterentwickelt. Gibt's als Audio-Stream? Keine Ahnung.
Ja, genau. Ist halt auch die Frage, was die ARD-Rundfunkhäuser im Prinzip draus machen.
Und eine rechte Frage vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob die automatisch die Rechte haben. Keine Ahnung.
Nee, automatisch glaube ich nicht, weil es gab doch auch mal eine Zeit lang auch sowas wie dieses Sport1-Netradio.
Stimmt.
Was Konferenzen hatte.
Und jetzt hat, ah ja, aber das hat damit, glaube ich, nicht unbedingt was zu tun, weil jetzt gibt's ja halt bei Amazon.
Genau, ich bin mir halt nicht sicher, wie es da mit der Rechtevergabe läuft tatsächlich. Aber gut, ist halt auch die Frage, was unabhängig von der Rechtegeschichte, was ja die ARD-Rundfunkhäuser draus machen. Also wenn die auch so in die Richtung gehen, einfach halt eine App, wie das damals Sport1 hatte.
Aber mit dem Radio. Ich glaube, das würde einbrechen.
Und so. Weiß ich nicht. Bin ich mir tatsächlich nicht sicher.
Also mit einer App würde es, glaube ich, einmal. Ich glaube, das lebt schon noch von diesem Radio-Ding, weil vor allem mit einer App ist es dann wieder eine rechte Frage mit Musik und alles, weil zwischendrin die Musik läuft und die ganze Zeit dürfen sie ja nicht. Oder? Hast du das auch irgendwo? Wie?
Ja, ja. Die dürfen nicht eine ganze Zeit, die haben
vorgeschriebene Zeit.
Eine vorgeschriebene Zeit.
Wahrscheinlich genau die Zeit, die sie auch machen. Die werden ja nicht weniger senden, nehme ich an.
Nee.
Also was hatten wir? 16.08 Uhr, dann sind das halt was bis wohin? Das sind ja noch 7 Minuten, oder?
Ja, 7, also mit Nachspielzeit halt vielleicht 12. Und dann haben die halt, ja, im Endeffekt von 16.55
sind 20 Minuten.
Sind 20, also vielleicht 25 Minuten, damit da die Nachspielzeit auch noch mit.
Manchmal gab es auch so eine längere Schlusskonferenz. Irgendwann mal, das gab's schon auch mal, dass die länger. Das war so ein Sechser im Lotto.
Die haben vielleicht auch bei entscheidenden, also bei den letzten Spieltagen oder so, gibt's da vielleicht nochmal Ausnahmen. Gibt's
so Sonderrechte. Also ich habe früher viel Schlusskonferenz gehört und vor allem habe ich auch unter der Woche, wenn Champions League war und ich als Bub ins Bett musste, habe ich immer so, beim Weltspartag gab es so immer diese Billigradios, so quadratische, wo man nur wenn man auf Plus gedrückt hat, hat es einfach den nächstmöglichen Sender gesucht von alleine.
Richtig.
Und da habe ich Champions League oft gehört.
Also ich habe jetzt mal, wo ich vorhin einen Auszug draus vorgelesen habe, von dem letzten Spieltag 98-99, da ging die Schlusskonferenz um 16.35 Uhr los.
16.35
Uhr? Ja, gut, das war ja also halt im Prinzip komplett direkt nach der Halbzeit. Ja. Also ist das wahrscheinlich so, dass die am letzten Spieltag auch schon länger machen dürfen.
Ja, wobei man nicht vergessen darf, dass es jetzt 20 Jahre her ist, da wird sich an der rechten Lage vielleicht auch das ein oder andere geändert.
Das kann sein, ja. Kann mal gucken, was gibt's danach noch. Ach, hier die Wolfsburg-Meisterschaft. Boah. Nee, da ging es dann aber auch 16.55 los. Oh, also,
dann ist das wahrscheinlich gerade Status Quo.
Mhm. Genau.
Gut, schön. Ja, also ich werde es nicht hören am Samstag. Ich werde es nicht machen.
Nee, jetzt am Samstag auch nicht. Aber ich glaube, wenn wir mal das nächste Mal samstags nicht spielen, werde ich mal...
Kannst du ja einen Erfahrungsbericht abgeben dann und dir mal dann in einer der nächsten Ausgaben Bericht erstatten. Wie es denn so war.
Ja. Bleibt nur noch zu sagen, Düdelingen hält bis jetzt noch sensationell das 0-0 gegen AC Mailand.
Wie lange geht's noch?
Ist ja gleich Halbzeit.
ich dachte, das wäre so in 10 Minuten aus. Ist gleich Halbzeit. Halt doch 0-0, ist gleich Halbzeit. Spielt Çalhanoğlu eigentlich bei denen?
Habe ich jetzt nicht drauf geachtet.
Guckst du es oder hast du in deiner Kicker-App geguckt?
Nee, ich habe nebenbei das Handy hier stehen. Mit The Zone.
Siehst du? So sieht's nämlich aus. Und das machst du dann auch im... Hallo, wir sind... Ich muss jetzt nicht zu tief aus dem Nähkästchen plaudern, aber wir sind schon vor 2 Jahren oder so, als ich dich mal besucht habe und wir zum Feiern gefahren sind, sind die Nora dahin gefahren hat, da haben wir im Auto zur Party Sky geguckt. Auf dem Handy. Also wüsste ich jetzt keinen Grund, warum in 2 Jahren nicht jeder statt Radio hören, das halt auch einfach gucken sollte. Das ist wie ein Navi.
Ja, das Blöde ist, wenn ich jetzt Radio halt nebenbei hören würde, würde das die Aufnahmequalität wahrscheinlich schmälern.
Ja, ich sage nicht, dass du es jetzt tun sollst. Es ist lobenswert, dass du es nicht tust. Danke, Jonas, fürs Mitdenken.
Ja, gerne.
Ja. Ja, dann noch Grüße an F91 Düdelingen.
Ja.
Und
an Dino Topmöller und Marc André Kroschka.
Und an Simon Terodde, nix für ungut.
Nee. Du bist trotzdem geiler Stürmer.
Aber an Giovanni Federico keine Grüße.
Gio, wir sehen uns im Januar.
Ja, ich hab dir das doch erzählt. Der ist ja bei mir in Unnade jetzt gefallen, weil ich habe ihm auf Facebook mal angeschrieben und wollte für dich ein Geburtstagsgrußvideo haben.
Ja.
Und er hat sich nicht gemeldet.
Ja, er WhatsApp mich ja immer an. Also.
Ist ja so ein Freak, hat mich da angeschrieben auf Facebook. Was soll das denn? Stell mal deine Jungs da ruhig. Ja. Also
ich werde ihn im Januar zur Rede stellen beim Traditionsmasters und werde sagen, ja, so geht's nicht.
Also ich, wie gesagt, Giovanni Federico steht jetzt auf meiner schwarzen Liste schon länger mit allen aktuellen oder Ex-Fußballprofis. Steht auch nur eine andere Persönlichkeit drauf, Ivica Grilic.
Ah, ich dachte, Stefan Aigner steht noch drauf.
Ja gut, das ist halt einfach, ja gut, da kann ich aber jeden von 60 draufschreiben. Das ist natürlich eine ganz besondere Ausprägung, da muss aber der Birovka auch drauf. Aber nee, also aufgrund von persönlichen Geschichten und Ivica
Grilic. Und Marko Gavranovic steht da auch drauf.
Stimmt, der schuldet mir noch ein Bier.
Also.
Wo spielt denn der eigentlich jetzt?
Ich glaube bei Dynamo Zagreb.
Ah, stimmt, haben wir ja geschaut. Ja. Mhm. Mabic-Verein.
Gut.
Ja. Also keine Grüße an Giovanni Federico, Ivica Grilic und Marko Gavranovic, aber an dich, Jonas.
Ja, an dich auch. Schönen Abend, schönes Wochenende. Schönes Bundesliga-Wochenende.
Gehabt euch wohl, bis bald. Ah ja, hier, falls ihr irgendwas mal von uns wissen wollt oder so, schreibt uns einfach mal. Wir freuen uns immer über Feedback, über Lob und Kritik und dürft auch gerne mal unseren kleinen, aber feinen Podcast bewerten, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten ein wunderschönes Bald-Wochenende. Dir auch, Jonas.
Ciao. Tschüss.